Glauben und Geschichten. Mit Klaus Popper die Bibel lesen und verstehen. Vers für Vers durch die gesamte Heilige Schrift und Erstaunliches entdecken.
Manchmal bleibt uns Menschen nur ein Trotzdem. Trotz der Krankheit, trotz der Trennung, trotz dem Tod. Es ist ein Leben im Trotzdem. Oder das Festhalten an eine Hoffnung, trotz der Hoffnungslosigkeit, die uns umgibt. Herzlich willkommen zu einer neuen Glauben-Geschichten-Folge. Zu einer Folge, in der wir Menschen dabei erleben oder begleiten, wie sie trotz der Umstände weitermachen oder trotz der Umstände an das Leben glauben. Sie erinnern sich, in der letzten Episode sind wir an einem Punkt stehen geblieben, an dem eigentlich alles gegen das Leben sprach. Ich nehme Sie gerade noch mal mit an das Ende der letzten Episode, und zwar in 2. Mose, Kapitel 1 und dort Vers 22. Da steht, da gebot der Pharao seinem ganzen Volk, jeden Sohn, der geboren wird, den sollt ihr in den Nil werfen, jede Tochter aber sollt ihr am Leben lassen. Natürlich fällt es uns als Menschen, die Jahrtausende später leben, nicht ganz so einfach, sich in diese Situation hineinzuversetzen, damit hineinzugehen, was es heißt, Teil von einem Volk zu sein, das fremd ist in einem Land. Gut, manch einer von uns kann das vielleicht nachvollziehen. Wir sind Fremde an einem Ort oder in einem Land, in dem wir vielleicht nicht geboren wurden oder wo unsere Eltern herkamen. Da gehen wir noch mit. Aber Fremde zu sein, die bedroht werden, die zur Arbeit gezwungen werden, mit Gewalt gezwungen werden, harte Arbeit zu verrichten, das wird schon schwieriger. Dann aber sogar noch in einem Land zu wohnen, in dem die Obrigkeit, die Machthaber, es darauf abgesehen haben, dieses Volk zu vernichten oder zumindest zu verringen, zu dezimieren, klein zu halten, indem es die Kinder tötet, so wie der Pharao oder der König von Ägypten, der damalige König von Ägypten, es vorhatte, nämlich zuerst über die Hebammen an die Kinder ranzukommen, an die Neugeborenen. Und jeder Junge, der geboren werden sollte, der sollte dann so aussehen, als wäre es eine Totgeburt. Und als das nicht aufging, dann geht der Pharao so weit, dass er seinem ganzen Volk sagt, wenn ihr einen hebräischen Jungen seht, der geboren wird, dann habt ihr die Freiheit, dieses Kind zu töten. Also ihr nehmt sein gesamtes Volk mit in einen Völkermord hinein, indem ihr ihnen diesen Befehl gebt, so sollt ihr es machen. Wenn eines von den Kindern der Hebräer geboren wird und es ist ein Junge, dann mit ihm ab in den Nil, tötet diesen Jungen. Und jetzt ist natürlich die Frage, was macht man denn als Hebräer in so einer Situation? Wie reagiert man denn auf solch eine Situation? Sagt man sich, es macht keinen Sinn, es geht nicht weiter, in so eine Welt werden wir keine Kinder setzen? Wozu denn auch? Denn wenn es ein Junge ist, dann ist die Chance groß, dass er sterben wird. Also am besten keine Kinder haben? Kann man denn noch an das Leben glauben unter solchen Umständen? Und da finde ich diesen Anfang vom 2. Kapitel, wie ein dem Leben trotzen. Oder positiv formuliert, der Glaube an ein Leben, wo eigentlich Glaube nicht mehr möglich ist. Und zwar 2. Mose, Kapitel 1, Vers 1. Und ein Mann vom Haus Levi ging hin und nahm eine Tochter Levi zur Frau. Ein junger Mann und eine junge Frau. Und beide sagen, wir haben immer noch Grund zu hoffen, uns zu vereinen, an das Leben zu glauben. Und dann kommt schon der Vers 2, und die Frau wurde schwanger und gebar einen Sohn. Und hier ist das, was ich meine. Diese zwei lassen sich nicht zurückdrängen von den Umständen. Und jeder von uns kennt das. Jeder weiß doch, was es heißt, wenn die Umstände schwierig werden. Durch Krankheit, durch Trennung, durch Scheidung, durch Arbeitslosigkeit, durch Angst vor einer Prüfung, was auch immer. Die Gründe sind tausende, dass wir sagen, nein, nein, ziehen wir uns zurück. Es macht keinen Sinn oder es bringt keinen Sinn, auf das Leben zuzugehen, daran zu glauben, dass eine Hoffnung oder das Leben möglich ist. Denn die Umstände sind zu schwierig. Und selbst wenn die Namen dieser zwei Menschen nicht genannt werden, spüre ich hier eben ganz viel Hoffnung und Lebenswillen diesen zwei ab, die sagen, wir werden uns nicht zurückdrängen lassen, sondern das Leben glauben. Oder, jetzt erinnert an 1. Mose Kapitel 1, als uns davon berichtet wurde, dass Gott die Erde geschaffen hat, den Menschen geschaffen hat, alles, was lebt und webt, geschaffen hat. Da sagt ja Gott in 1. Mose Kapitel 1, Vers 28, und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde. Und dieser Auftrag, der so seitdem durch die Menschheitsgeschichte hallt, der hört ja nicht auf, wenn die Umstände sich ändern oder wenn es schwierig wird, oder? Diese Worte bleiben ja bestehen, trotz der Umstände, in denen wir uns befinden. Aber ihn für sich anzunehmen und zu sagen, trotzdem mache ich das, trotzdem werde ich diese Prüfung schreiben, trotzdem werde ich meine Bewerbung abschicken, trotzdem werde ich den Versöhnungsversuch starten, trotzdem. Und ein Mann vom Haus Levi ging hin und nahm eine Tochter Levi zu Frau. Und die Frau wurde schwanger und gebar einen Sohn. Und natürlich spüren wir, wenn wir diesen Anfang lesen, schon die Ängste oder die Unsicherheiten. Denn sie sagt, die Geschichte fährt fort, und als sie sah, dass er schön war, verbarg sie ihn 3 Monate. Sie hat versucht, diesen Sohn zu verbergen, denn sie wusste, wenn die Menschen erfahren, dass ich einen Sohn habe, dann werden sie womöglich den Befehl des Pharao in die Tat umsetzen und diesen Sohn töten, in den Nil werfen. Und was macht man dann als Vater oder als Mutter? Natürlich versuchen, dieses Kind zu verbergen. Vers 3, und als sie nicht länger verbergen konnte, ja, was werden sie denn tun? Wie werden sie denn jetzt vorgehen? Wie werden sie handeln angesichts der Umstände, angesichts des Todes, der sie umgibt? Und als sie ihn nicht länger verbergen konnte, nahm sie für ihn ein Kästchen aus Schilfrohr und verklebte es mit Asphalt und Pech und legte das Kind hinein und setzte es in das Schilf am Ufer des Nil. Was erhofft sich denn diese Mutter, die ihr Kind in ein kleines Körbchen legt? Okay, sie bestreicht es mit Asphalt, mit Pech, damit dieses Körbchen wohl irgendwie im Wasser halten kann oder sich über Wasser halten kann. Und dann legt sie das irgendwo in den Schilf am Nil. Will sie nicht mit ansehen, wie dieses Kind sterben wird? Aber dann hätte sie es doch einfach so in den Nil legen können. Hofft sie auf irgendeine Rettung, sagt sich, wenn dieses Kind schon sterben wird, dann vielleicht nicht in meinen Armen, oder dann muss ich nicht mit ansehen, wie es in den Nil geworfen wird, dann bringe ich es selbst an den Nil. Wenn schon tot, dann nicht durch andere, sondern durch mich. Vers 4, seine Schwester, also offenbar nicht das erste Kind dieser Familie, dieses Paar hatte schon Kinder oder ein Kind, seine Schwester, aber stellte sich in einiger Entfernung hin, um zu erfahren, was mit ihm geschehen würde. Ist das eine Hoffnung, dass vielleicht etwas passiert, etwas Unerwartetes passiert, doch irgendwo ein Ausweg ist, wo kein Ausweg da ist? Eine Hoffnung, wo eigentlich keine Hoffnung mehr da ist? Und die Tochter des Pharao ging hinab, um an den Nil zu baden, während ihre Dienerinnen am Ufer des Nil hin und her gingen. Und sie sah das Kästchen mitten im Schilf und sandte ihre Magd hin und ließ es holen. Und als sie es geöffnet hatte, sah sie das Kind und siehe, ein weinender Junge lag darin. Hat die Mutter vielleicht darauf gehofft, dass dieses Kind gefunden wird? Gar etwa von der Tochter des Pharao, von der Prinzessin? Aber ist das nicht Wahnsinn, überhaupt mit solchen Gedanken zu spielen? Ich weiß nicht, was sie gedacht haben, was denn passieren wird, aber wenn man diese letzte Passage dieser Geschichte mal ganz langsam liest, dann werden vielleicht die Gedanken doch nochmal sich wandeln. Und die Tochter des Pharao ging hinab. Und ich habe mir gedacht, oh nein, bitte nicht die Tochter des Pharao. Das ist ja die Tochter von dem, der den Befehl gegeben hat, dass die Kinder umgebracht werden. Das ist ja nicht irgendjemand. Wenn der Vater so denkt, wird dann nicht die Mutter oder die Tochter auch so denken? Bitte nicht die Tochter des Pharao, vielleicht irgendjemand anderes, irgendeine andere Ägypterin, aber doch nicht die Tochter des Pharao. Ja, ihre Dienerinnen, ja, die sind auch am Ufer des Nil und sie gingen hin und her und dann sieht sie dieses Kästchen mitten im Schilf und sie sendet ihre Magd hin und lässt es holen. Hat die Mutter wirklich alles auf eine Karte gesetzt? Also wenn dieses Kind eine Chance hat, um zu überleben, dann vielleicht durch die Tochter des Pharao, aber ist es nicht Wahnsinn? Darauf zu hoffen, wird sie nicht einfach, so wie ihr Vater sagen, ein hebräischer Junge, weg mit ihm in den Nil, tot, lasst mich baden. Hoffentlich ist meine Haut samtig und schön und weich und es geht mir gut. Und sie lässt dieses Kästchen holen und als sie es geöffnet hatte, und da habe ich mich gefragt, als sie dieses Kind sieht, was würde ich denn erwarten, was diese Frau tut? Womit rechne ich denn bei ihr, bei der Ägypterin, bei der die Teil dieses Staates ist, der bereit ist, Menschen umzubringen, Kinder umzubringen? Und als sie es geöffnet hatte, sah sie das Kind und siehe, ein weinender Junge lag darin. Da hatte sie Mitleid mit ihm und sagte, das ist eins von den Kindern der Hebräer. Offenbar ist es ihr ganz klar, um was für ein Kind es sich hier handelt. Es ist nicht irgendein Kind, es ist auch kein ägyptisches Kind, es ist ein hebräisches Kind. Aber ihr Mitleid wird in dem Augenblick geweckt und sie sagt nicht, tötet dieses Kind, das war's, weg mit ihm. Sondern nein, sie will dieses Kind retten. Und seine Schwester sagte zu der Tochter des Pharao, auf einmal sieht man dann jetzt die Schwester, wie sie beide Pharaonentochter ist. Sie geht auf die Sache zu, soll ich hingehen und dir eine stillende Frau von den Hebräerinnen herbeirufen, damit sie das Kind für dich stillt? Das heißt, offenbar merkt jetzt die Schwester, dass diese Königin oder diese Tochter bereit ist, das Kind ja, zu erhalten, am Leben zu lassen. Und jetzt setzt sie wiederum ihrerseits alles auf eine Karte und geht hin und sagt, soll ich dir vielleicht jemanden holen, der sich um das Kind kümmert? Ob die Prinzessin in dem Augenblick verstanden hat, dass es nicht irgendein Mädchen ist, die jetzt gerade mal zufällig da ist und mit einer Idee vorbeikommt und sagt, ach, ich habe schon jemanden, könnte dir jemand holen. Aber daraufhin keine Reaktion. Die Tochter des Pharao antwortete ihr, geh hin. Da ging das Mädchen hin und rief die Mutter des Kindes herbei, wahrscheinlich eifrig erzählt, was gerade passiert ist. Und die Mutter denkt sich, wenn da ein Gott ist, hat er jetzt in diesem Augenblick gehandelt, denn bisher erfahren wir ja wiederum nichts von Gott. Gott hat dir nicht den Auftrag gegeben, geh und mach ein kleines Kästchen aus Schilf und leg das Kind dahin, denn dann wird alles klappen. Gott bleibt in der Geschichte bisher stumm in dieser Episode, sondern die Mutter handelt, die Schwester handelt, die Prinzessin handelt. Da ging das Mädchen hin und rief die Mutter des Kindes herbei und die Tochter des Pharao sagte zu ihr, nimm dieses Kind mit und stille es für mich, dann werde ich dir deinen Lohn geben. Da nahm die Frau das Kind und stillte es. Auf einmal wendet sich alles. Das Schicksal macht eine Wendung, mit der sicherlich keiner gerechnet hat. Also ich hätte mir sowas nicht vorstellen können. Geschweige denn planen, dass die Prinzessin, die Tochter des Pharao, diejenige, die eigentlich dem Befehl des Vaters gehorchen musste, nämlich dass ein hebräisches Kind, und zwar ein Junge, getötet wird. Diejenige, die ist es, die sagt, eine hebräische Frau wird dieses hebräische Kind für mich stillen und erziehen und es wird mein Kind sein. nimm dieses Kind mit, Vers 9, und stille es für mich, dann werde ich dir deinen Lohn dafür geben. Sie wird sogar dafür bezahlt werden. Ist das nicht irgendwie ironisch, dass eine hebräische Frau für einen hebräischen Jungen von der Pharaonentochter bezahlt wird, damit sie dieses Kind erzieht oder großzieht? Da nahm die Frau das Kind und stillte es. Als aber das Kind groß geworden war, brachte sie es der Tochter des Pharao und es wurde ihr zum Sohn. Ein hebräischer Junge wird zum Sohn der Pharaonentochter. Während der Pharao versucht, das Volk klein zu halten, zu schwächen, es zu minimieren, es zu drücken, mit Gewalt zu zwingen, es auszulöschen, nimmt sich die Tochter einen hebräischen Jungen zum Sohn. Und sie gab ihm den Namen Mose, indem sie sagte, ich habe ihn ja aus dem Wasser gezogen. Und es geschah in jenen Tagen, Vers 11, als Mose groß geworden war, da ging er zu seinen Brüdern hinaus und sah bei ihren Lastarbeiten zu. Ich meine jetzt aus der Perspektive dieses Jungen, als was wird er sich denn sehen? Ja, die ersten Jahre bei der hebräischen Mutter aufgewachsen, aber dann irgendwann zur Prinzessin gekommen, ihr Sohn geworden, dort am Königshof aufgewachsen. Als was wird er sich denn sehen? Als Ägypter oder als Hebräer? Und es geschah, als Mose groß geworden war, identifizierte sich mit seinem Volk, aus dem er stammt, oder mit der Pflegemutter, dem Pharao, dem Königshof und den Ägyptern. Da ging er zu seinen Brüdern hinaus und der Autor deutet uns eigentlich schon oder beantwortet uns diese Frage, indem er sagt, eigentlich sieht er diejenigen, die unter der Last leiden, als seine Brüder an und sagt sich, das sind die, die zu mir gehören oder ich gehöre zu ihnen. Da sah er, wie ein ägyptischer Mann einen hebräischen Mann, einen von seinen Brüdern, da wiederholt der Autor nochmal, hey, ein Ägypter schlägt einen Hebräer, aber nicht nur irgendjemanden, sondern es ist ja einer von seinen Brüdern. Und er wandte sich hierhin und dorthin und als er sah, dass niemand in der Nähe war, erschlug er den Ägypter und verscharrte ihn im Sand. Ich so, was? Wie bitte? Spätestens in dem Augenblick, als Mose zuschlägt, dieser Mann zu Boden fällt und dann gestorben ist, ist es eigentlich eindeutig, wozu oder als was sich dieser Mose sieht, nämlich als ein Hebräer, der es einfach nicht aushalten kann, dass sein Volk, dass seine Brüder geschlagen werden. Deswegen schlägt er zu. Nur ob er damit gerechnet hat, dass sein Schlag dazu führen wird, dass dieser Ägypter sterben wird, wendet sich nach links, nach rechts, überall hin und dann schlägt er zu und er stirbt. Und ich glaube, zumindest ist es so, kam es für mich so raus aus dieser Geschichte, dass es Momente oder Augenblicke im Leben gibt, in denen wir das tun, womit wir nicht gerechnet haben. In dem auf einmal uns bewusst wird, wozu wir fähig sind, wir aber nie dachten, dass wir dazu fähig sein werden. Er mag sich sicherlich darüber Gedanken gemacht haben, wie er seinem Volk helfen kann. Er mag sicherlich daran gelitten haben, dass sie leiden. Zornig oder sauer darüber gewesen sein, dass sein Volk jetzt gerade geschlagen und verknechtet und zur Arbeit gezwungen wird. Aber ob er darüber nachgedacht hat, dass er fähig ist, diesen Mann umzubringen mit einem Schlag? Und seine einzige Lösung war, verscharren wir ihn. Verscharren wir ihn. Einfach Sand drüber, denn der Sand wird schon schweigen. Als er aber am Tag darauf wieder hinausging, siehe, da rauften sich zwei hebräische Männer. Und dann habe ich mich gefragt, okay, welchen von den beiden wird er jetzt töten? Und er sagte zu dem Schuldigen, das heißt offenbar ist er fähig zu erkennen, wer von den beiden der Schuldige ist. Warum schlägst du deinen Nächsten? Warum schlägst du denn deinen Bruder? Ich dachte mir, wird er jetzt zuschlagen? Nein, der kann er nicht, weil es sind auf einmal kein Ägypter und Hebräer, es sind auf einmal zwei Hebräer und die will er nicht töten, weil es sind ja seine Brüder, oder? Also die Methode von gestern, die ging heute schon nicht mehr. Der aber antwortete, wer hat dich denn eigentlich zum Aufseher und zum Richter über uns gesetzt? Gedenkst du etwa, mich umzubringen, wie du den Ägypter umgebracht hast? Was eigentlich so viel heißt, wenn man Wenn man andere Übersetzungen liest, da steht dann nicht mehr umbringen, sondern morden. Gestern war es noch Totschlag oder jemanden umzubringen. Heute wird es ihm schon von einem seiner Brüder gedeutet als Mord. Gedenkst du etwa, mich zu morden, so wie du den Ägypter umgebracht hast? Und wir merken, dass der Sand doch nicht schweigt. Es ist rausgekommen, es ist bekannt geworden. Und derjenige, der jetzt schuld ist, der ist nicht bereit, seine Schuld einzugestehen. Damit hat wahrscheinlich Moses gerechnet, dass er sagt, ach, weißt du, tut mir leid, stimmt, du hast recht, ich habe meinem Bruder Unrecht getan. Danke, dass du mich darauf hingewiesen hast, ich werde es wieder gut machen. Nein, ganz und gar nicht. Der stellt sich hin und sagt, wer bist du eigentlich? Wieso machst du denn an, mich zurechtzuweisen? Du bist doch selbst ein Mörder. Und wahrscheinlich ist ihm dann gedämmert, dass man eigentlich diese Befreiung, die er sich vielleicht gewünscht hat für sein Volk, diese Rettung, diese Lösung der Situation nicht dadurch erreicht, dass man Gewalt anwendet. Denn diese Gewalt oder die Schuld, die er auf sich geladen hat, die entzieht ihm die Basis dafür, dass er andere zur Gerechtigkeit aufruft oder zur Gerechtigkeit ermahnt, denen sie sagen, du bist der Letzte, der uns das sagen kann. Und sicherlich wird er sich gesagt haben, ja, aber hey, ich bin doch einer von euch, ich wollte nur helfen, ich habe den Ägypter umgebracht. Das war doch nur für euch, für dich. Ich will euch doch befreien. Da fürchtete sich Mose und sagte sich, also die Sache ist doch bekannt geworden. Und der Pharao hörte diese Sache und suchte Mose umzubringen oder ihn zu morden. Und wir merken, dass Tod zu Tod führt, Gewalttat zu Gewalttat führt. Ungerechtigkeit, Ungerechtigkeit gebiert. Man kann nicht durch das Unrecht Gerechtigkeit schaffen. Mose aber floh vor dem Pharao und hielt sich im Land Midian auf und er setzte sich an einem Brunnen. Und ich stelle mir vor, wie er sich an diesem Brunnen sitzend seine Hand anschaute und sich fragte, warum, Moses? Warum? Wenn du jemals die Chance gehabt haben solltest, das Volk zu befreien, dann ist diese Chance hiermit weg. Wenn er je gedacht hat, dass er vielleicht ein zweiter Josef ist, der sein Volk retten kann, aufgrund der Situation, worin ihn Gott hineingestellt hat, dann ist dieser Gedanke jetzt weg. Denn er ist weder bei seinem Volk, er ist nicht in Ägypten, er wird auch nicht Pharao oder irgendeine wichtige Bedeutung mehr an diesem Königshof haben, sondern er ist irgendwo ein geflohener Mann, ohne irgendwas, wahrscheinlich mit einem Stab und einem Beutel, in der Fremde, in Midian angekommen, an einem Brunnen sitzend und wahrscheinlich voller Vorwürfe, wie konntest du nur das tun, was du getan hast. Vers 16. Nun hatte der Priester von Midian 7 Töchter. Die kamen, schöpften Wasser und füllten die Tränkrinnen, um die Herde ihres Vaters zu tränken. Aber die Hirten kamen und trieben sie hinweg. Da stand Mose auf, half ihnen und tränkte ihre Herde. Als sie nun zu ihrem Vater Reguel kamen, sagte er, warum seid ihr denn heute so früh gekommen? Sie antworteten, ein ägyptischer Mann, interessant, er sah auch aus wie ein Ägypter, er hat sich aber wie ein Hebräer gefühlt, aber aus ihrer Sicht ist es ein ägyptischer Mann. Ein ägyptischer Mann hat uns aus der Gewalt der Hirten befreit und er hat sogar eifrig für uns geschöpft und die Herde getränkt. Mose, dieser Mose, der Ungerechtigkeit nicht zuschauen kann, auch hier, das merken wir, er ist jemand, der sagt, hey, Moment mal, da sind diese Frauen und denen wird Unrecht getan und er steht auf und vertreibt diese Hirten, die sie nicht an das Wasser lassen, und schöpft auch noch Wasser für sie und tränkt ihre Herden. Dieser Mann, der im Herzen ein Hebräer ist, der alles auf eine Karte gesetzt hat, um sein Volk oder zumindest den einen aus der Gewalt zu erretten, findet sich jetzt irgendwo in der Fremde. Und er tut das, was er gerne macht oder was ihn ausmacht, nämlich der Ungerechtigkeit entgegentreten. Da sagte er, der Reguel, also dieser Priester von Midian, und wo ist er? Warum habt ihr denn den Mann draußen gelassen? Ladet ihn doch ein, damit er Brot mit uns isst. Und Mose willigte ein, bei dem Mann zu bleiben. Das Schöne an dieser Geschichte oder das Hoffnungsvolle daran, finde ich, dass das, was Mose ist, was ihn zutiefst ausmacht, dass das sein Schicksal immer wieder neu wendet. Bei dem Tod des Ägypters war das so, aber jetzt, als er diesen Frauen hilft, wendet sich sein Leben wieder und dieser Reguel, dieser Priester von Midian, sagt seinen Töchtern, bringt ihn her, er soll doch mit uns essen, er hat euch doch gerettet. Und Mose willigt ein, bei dem zu bleiben und er, dieser Mann, gab Mose seine Tochter Zipora zur Frau und auf einmal entsteht in der Fremde, weit von seinem Volk weg, weit von Ägypten weg, auf einmal Leben. Trotzdem wieder Leben, wieder Hoffnung. Er bekommt eine der Töchter dieses Mannes, die Zipora, und die gebar ihm einen Sohn und er gab ihm den Namen Gershom, was so im Hebräischen an der Fremde anklingt. Ein Fremder in der Fremde, aber dennoch ist Leben möglich. Trotzdem ist Leben möglich. Trotzdem, dass er eigentlich sein Leben verwirkt hat, sicherlich aus seiner Sicht. Sein Volk wird er jetzt nicht mehr retten können. Aber dennoch bekommt er selbst einen Sohn und Leben wird möglich. Ein Fremder, den er sagt, ein Fremder bin ich in einem fremden Land geworden. Vers 23. Und es geschah während jener vielen Tage, da starb der König von Ägypten und die Söhne Israels seufzten wegen ihrer Arbeit und schrien um Hilfe. Die Situation des Volkes hat sich nicht geändert. Der Autor nimmt uns jetzt weg von Mose hin, zurück nach Ägypten und sagt, der König ist tot. Aber offenbar, der Neue hat nichts an der Situation geändert. Sie seufzen wegen ihrer Arbeit, sie schreien um Hilfe und ihr Geschrei wegen der Arbeit stieg auf zu Gott. Und der Autor sagt, hey, Gott ist da. Er fährt ja fort und sagt, da hörte Gott ihr Ächzen und Gott dachte an seinen Bund mit Abraham, Isaak und Jakob und Gott sah nach den Söhnen Israel und Gott kümmerte sich um sie. Trotz der Umstände nimmt uns der Autor mit und sagt uns, nee. Falls du oder ihr alle in der Geschichte, aber auch heute denkt, dass Gott nur zuschaut, aber nichts macht oder nicht bemerkt, ist es nicht. Gott hört, Gott sieht und vor allem Gott erinnert sich. Gott dachte an seinen Bund mit Abraham, Isaak und Jakob und für diejenigen, die die Geschichte kennen, wird jetzt nochmal deutlich, ja, was hat denn Gott versprochen? Er wird dieses Land seinem Volk geben. Josef ist mit den Worten eingeschlafen, Gott wird kommen, Gott wird euch besuchen und Gott wird euch wieder dieses Land zurückbringen und es euch schenken. Und es ahnen wir, dass das vielleicht jetzt passiert. Aber nicht vom Menschen aus beginnend, nicht durch Mose als Mensch, sondern durch Gott. Durch Gott als den Gott dieses Volkes. Und Gott sah nach den Söhnen Israel und Gott kümmerte sich um sie. Wahrscheinlich haben Sie jetzt schon angefangen weiterzulesen, wie die nächsten Verse der Geschichte lauten. Aber an diesem Punkt werden wir die Geschichte anhalten und beim nächsten Mal weiterlesen, um zu sehen, wie denn Gott sich der Sache annimmt. Was wird er denn machen? Wie wird er vorgehen? Wie wird denn Gott das Volk befreien, wenn Menschen versagt haben? Bis dahin wünsche ich Ihnen viel Freude und viel Spaß beim Lesen und Entdecken dieser Geschichten, ob Sie alleine lesen oder in einem Studienkreis, in einem Bibelkreis. Viel Freude dabei, Gottes Segen und bis zum nächsten Mal.